Moin, liebe Studis und hallo. Hier kommt eine Podcast-Folge zur linearen Algebra und da ganz speziell zum Thema Polynome. Es gab zwei Wünsche. Der eine Wunsch war, was zum Thema Einsätzen zu machen. Und der andere Wunsch war, etwas zu Satz 9,10 zu erzählen, nochmal ein bisschen zu illustrieren, was passiert da eigentlich, wie kann man an einem Beispiel sehen, was da eigentlich die Argumente sind. Und da habe ich mir was überlegt. Zuerst kommt einsetzen. Das ist heute ein schwieriges Wort für mich. Ich weiß nicht genau warum. Das Polynom, in das ich jetzt Dinge einsetzen möchte, kommt aus Rx. Es ist also ein Polynom mit reellen Koeffizienten. Das Polynom heißt p und es sieht folgendermaßen aus: x² minus x minus 2. Der Grad ist also 2, der Leitkoeffizient ist 1, die anderen beiden Koeffizienten sind minus 1 und minus 2. Ansonsten ist da erstmal nichts Spannendes los. Und ich habe mir überlegt, was kann ich da alles einsetzen? Naja, zum Beispiel komplexe Zahlen, 2 Kreuz 2 Matrizen über R, 3 Kreuz 3 Matrizen über dem Körper C. Dann habe ich mir überlegt, dass ich mir auch irgendeinen R-Vektorraum schnappen könnte und dann einen Endomorphismus. Und den könnte ich da auch einsetzen. Wir werden gleich sehen, wie das aussieht. Und dann dachte ich, mache ich noch ein Unbeispiel, also etwas, was ich da lieber nicht einsetzen sollte, nämlich Vektoren aus R². Hier sind die konkreten Beispiele. Ich möchte gerne die komplexe Zahl Wurzel 3 einsetzen. Okay, p eingesetzt Wurzel 3 ist nach Definition, wie man das Einsetzen macht, Wurzel 3 zum Quadrat minus Wurzel 3 minus 2. Hier muss ich nichts einfügen, weil alles, was ich da einsetze, im Körper C lebt und alles, was ich da im Polynom rechne, lebt auch im Körper C. Das heißt, ich brauche da kein 2 mal 1 Element von irgendeinem Ring oder so. Das ist einfach 2 mal die 1, weil die 1 das 1 Element in dem großen Körper C ist, in dem ich hier die ganzen Rechnungen mache. Deswegen kann ich das da einfach alles so hinschreiben und dann rechne ich das aus. Wurzel 3 zum Quadrat minus Wurzel 3 minus 2 ist 3 minus Wurzel 3 minus 2, also minus Wurzel 3 plus 1, was auch immer diese Zahl genau ist. Dann setze ich noch eine andere komplexe Zahl ein, nämlich 1 plus i. Was ist das Polynom p an der Stelle 1 plus i? Naja, da rechne ich einfach aus. 1 plus i in Klammern zum Quadrat minus 1 plus i minus 2. Sehr viel rechnen. 1 Quadrat plus 2 mal 1 mal i plus i Quadrat minus 1 minus i minus 2. Da habe ich jetzt schon Klammern aufgelöst. Dann fasse ich alles zusammen, wo kein i dabei steht. Da habe ich 1 minus 1 minus 1 minus 2. Und dann die Sachen, wo i dabei steht. Also plus 2i minus i. Und am Ende steht dann bei mir minus 3 plus i. Ich hoffe bei Ihnen auch. Als nächstes setze ich eine Matrix ein, der Größe 2 Kreuz 2 über R. Die Matrix ist 1 minus 1, 0, 2. Da habe ich jetzt wieder die Zeilen vorgelesen nacheinander. Und hier müssen wir kurz überlegen. Wenn ich Matrizen über R einsetze, dann kann ich das machen und kann überall, wo ein Exponent am x steht, der mindestens 2 ist, die Matrizen einfach mit sich selbst multiplizieren. Das funktioniert. Minus und Plus bei Matrizen ist auch klar. Und ganz am Ende mit der minus 2, da muss ich jetzt einmal gucken. Was ist das Einselement in dem Ring, aus dem ich jetzt einsetze? Na, das ist die Einheitsmatrix der Größe 2 Kreuz 2. Also muss ich die da gleich noch reinbasteln. Das Polynom P an der Stelle der Matrix 1 minus 1, 0, 2 ist also 1 minus 1, 0, 2 zum Quadrat. Das heißt, ich multipliziere die Matrix einmal mit sich selber. Minus die Originalmatrix 1 minus 1, 0, 2 minus 2 mal die Einheitsmatrix. Jetzt habe ich das Quadrat ausgerechnet. 1 minus 3, 0, 4. Dann kommt minus die Originalmatrix, 1 minus 1, 0, 2, minus 2 mal die Einheitsmatrix, also 2, 0, 0, 2. Und nachdem ich alles ausgerechnet hatte, kam raus minus 2, minus 2, 0, 0. Ja, so war das. Und dann habe ich einfach nur, weil ich noch eine Matrix haben wollte, noch eine 3 Kreuz 3 Matrix über C eingesetzt. Und zwar die Matrix. Wieder zeilenweise vorgelesen. I 00, 0 minus I 0, 0, 0, 2. Bei Diagonalmatrizen ist es sehr einfach, höhere Potenzen auszurechnen. Da habe ich gedacht, okay, das ist dann bei diesem Polynom nicht so nervig. Also habe ich die Matrix eingesetzt, habe mir nochmal überlegt, was da am Ende bei dem Koeffizienten 2 passiert, beziehungsweise minus 2. Da brauche ich jetzt die 3 Kreuz 3 Einheitsmatrix und das werde ich dann gleich beim Vorlesen berücksichtigen. Wenn ich nämlich diese Matrix in P einsetze, kommt raus I00, 0 minus I0, 002 zum Quadrat minus I00, 0 minus I0, 002 minus zweimal die Einheitsmatrix, also 111 auf der Diagonale. Wenn ich die Matrix vorne quadriere, kommt raus minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 4. Dann kommt nochmal minus die Originalmatrix und dann minus 2 mal die Einheitsmatrix. Wenn ich das alles ausrechne, und das ist hier einfach, weil nur auf der Diagonale Sachen stehen, kommt raus, denke ich, minus 3 minus i, 0, 0, 0, minus 3 minus i, 0 und 0, 0, 0. Jetzt möchte ich eine Abbildung einsetzen. Da muss ich erstmal erklären, was die Abbildung macht. Wenn man Abbildungen in Polynome einsetzt, dann kann es sein, dass das Einfachste ist, eine Abbildungsmatrix zu erstellen und die einzusetzen, einfach weil das Rechnen mit Matrizen so praktisch ist. Hier habe ich mir jetzt gedacht, nee, ich setze mal wirklich eine Abbildung ein, damit wir nochmal üben können, was da für Ausdrücke rauskommen und wie man dann damit abbildet. Aber dafür ist die Abbildung, die ich einsetze, eine, die man gut handhaben kann. Es ist nämlich die Abbildung Alpha von R hoch 3 nach R hoch 3, die beschrieben wird durch Skalarmultiplikation mit 2. In anderen Worten ist das 2 mal die identische Abbildung. Wir wissen, dass Skalarmultiplikation mit einem festen Skalar immer einen Vektorraumhomomorphismus beschreibt. Deswegen kann ich das hier einfach so machen. Bei anderen Abbildungen, wenn ich jetzt mir irgendwas ausdenke, wäre nicht klar, ob ich da einen passenden Ring finde, in dem ich dann die ganzen Rechnungen machen kann, die hier nötig sind. Aber die Endomorphismen von R hoch 3 über R bilden einen Ring mit den ganzen Rechenregeln, die genauso sind wie bei Matrizen, weil wir diese Verbindung haben zwischen Abbildungsmatrizen und Abbildungen. Wenn Sie darüber mehr wissen möchten, dann kann ich da gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Jetzt setze ich erstmal die Abbildung Alpha, also zweimal Identität, in mein Polynom ein und überlege wieder, was passiert hinten beim Koeffizienten minus 2. Naja, der Ring, in dem ich jetzt arbeite, hat als 1-Element die identische Abbildung auf R hoch 3, also muss ich die da wohl irgendwie reinbasteln. Na gut, P von Alpha ist jetzt Alpha Quadrat minus Alpha minus 2 mal die identische Abbildung. Wenn ich für Alpha das einsetze, was es ist, nämlich 2 mal die identische Abbildung, dann kommt raus 2 mal identische Abbildung zum Quadrat minus 2 mal identische Abbildung minus nochmal 2 mal identische Abbildung. Also insgesamt 4 mal die identische Abbildung minus 2 mal identische Abbildung minus 2 mal identische Abbildung. Dieses Ding nenne ich Beta. Das ist irgendeine komische Abbildung von R hoch 3 in sich selbst. Und ich gucke jetzt mal, was die macht. Wie wendet man so eine Abbildung, wo man also so eine Summe hat und dann noch irgendwelche Vorfaktoren, auf Vektoren aus R hoch 3 an? Das ist eine Weile her in der Vorlesung. Ich nehme mir jetzt einen Vektor v aus R hoch 3 und bilde den mal ab. Ich bilde ihn also ab mit dem Polynom p eingesetzt Alpha. Was da rauskommt, hatten wir Beta genannt, also v hoch Beta. Die Regeln für solche Summen von Abbildungen bzw. Skalarprodukte sind, dass man den Vektor nimmt und dass man ihn nacheinander mit den ganzen Sachen abbildet und die Summe bildet. Vorfaktoren werden dabei als Skalare vor den Vektor gezogen. Ich mache das hier in 2 Schritten. Erstmal teile ich die Summe auf, dann steht da v hoch 4 mal identische Abbildung plus v hoch minus 2 mal identische Abbildung plus v hoch minus 2 mal identische Abbildung. Jetzt kommen die Vorfaktoren als Skalar vor die Vektoren. Dann steht da 4 mal v, denn v abgebildet mit der identischen Abbildung ist ja v, minus 2 mal v minus 2 mal v, oh! Da kommt der Nullvektor raus. Das heißt, egal welchen Vektor ich abbilde, ich lande immer beim Nullvektor oder in anderen Worten, wenn ich in das Polynom P die Abbildung Alpha einsetze, kommt lustigerweise die Nullabbildung raus. Man könnte also Alpha als eine Nullstelle von P bezeichnen, aber halt eine Abbildungsnullstelle. Interessant. Dann gucken wir noch ein Unbeispiel an. Ich nehme mir den Vektor 1, 1 aus R Quadrat. Versuche, ihn in das Polynom einzusetzen und ich scheitere, weil ich ja nicht weiß, was der Vektor zum Quadrat ist. ich kann Vektoren nicht mit sich selbst multiplizieren. Jedenfalls wüsste ich jetzt gerade nicht in unserer Vorlesung, was es sein sollte. Also scheitere ich daran, den Vektor dann das Polynom einzusetzen. Das war hoffentlich genug zum Thema Einsetzen. Ich hatte Spaß. Und jetzt rede ich noch kurz über Beispiel 19. Entschuldigung, Satz 19 und ein Beispiel dazu. Da ging es um ein Ideal im Polynomring Kx über einem Körper K und die Frage, wie da die Beweisidee genau funktioniert, ob ich das an einem Beispiel illustrieren kann. Es wurde auch gewünscht, dass ich da ein konkretes Ideal angebe und auch nochmal begründe, warum das ein Ideal ist. Das mache ich jetzt bei meinem Beispiel hier nicht, weil das eine Übungsaufgabe ist. Aber ich kann das gerne in einer späteren Podcast-Folge aufgreifen. Insbesondere kann ich sehr gerne mal in einem Polynomring Ihnen verschiedene Ideale zeigen und auch erklären, wie man daraus neue Ideale basteln kann, zum Beispiel indem man Summen bildet, Durchschnitte oder so, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie man verschiedene Ideale konstruieren kann und wie man sehen kann, was für Elemente da drin liegen. Wenn Sie das interessant finden, mache ich das sehr gerne. Und es wird auch noch zum Thema Ideale in Ringen, speziell in Polynomringen vielleicht, muss ich mal gucken. Da denke ich, wird es auch noch eine Übungsaufgabe geben, vielleicht als Bonusaufgabe. Muss ich mal schauen. Mein Beispiel ist jetzt der Polynomring Rx über den reellen Zahlen. Und mein Ideal J besteht aus allen Polynomen, bei denen 0 eine Nullstelle ist. Und dass das ein Ideal ist, das steht, wie gesagt, in einer Übungsaufgabe. Das sollen Sie sich selber überlegen und deswegen mache ich das hier nicht. Aber das können wir später vertiefen. Erste Frage. Ist dieses Ideal J vielleicht zufällig das Ideal, was nur aus dem Nullpolynom besteht? Da würde ich sagen, nein, denn ich kenne noch andere Polynome, die 0 als Nullstelle haben. Zum Beispiel das Polynom 2 mal x hoch 3 plus x. Wenn ich da 0 einsetze, kommt 0 raus. Okay, also finde ich in J verschiedene interessante Polynome. Jetzt nehme ich mir die Menge n her, groß n, aller natürlichen Zahlen klein n aus n0, also natürlichen Zahlen oder 0, für die es ein Polynom gibt, p, mit Grad n und so, dass 0 eine Nullstelle ist. Jetzt ist das eine nicht leere Menge, Teilmenge von n0 und mit dem Wohlordnungsprinzip gibt es ein kleinstes Element, das heißt n0. Und jetzt versuche ich mal rauszufinden, was dieses n0 ist, ganz konkret. Das heißt also, wir suchen jetzt nach Polynomen, die die 0 als Nullstelle haben und die möglichst kleinen Grad haben. Und wir haben gerade ja schon gesehen, 2 mal x hoch 3 plus x, da kann man sozusagen einmal x ausklammern, daran kann man erkennen, dass 0 eine Nullstelle ist. Die Frage ist, geht es noch irgendwie anders? Und ich suche jetzt einfach nach irgendwas mit möglichst kleinem Grad, wo 0 eine Nullstelle ist. Da fällt mir das Polynom x ein. Das hat 0 als Nullstelle. Der Grad ist 1, das heißt, der ist schon ziemlich klein. Und die Frage ist, ob es noch kleiner geht. Die einzigen Grade, die noch möglich sind, die kleiner sind, sind 0 oder minus unendlich. Minus unendlich gehört zum Nullpolynom. Aber bei der Menge groß n, die wir definiert haben, wollen wir ja gerade nicht das Nullpolynom mit dabei haben, sondern wir suchen Polynome mit kleinem Grad, aber in n0. Das heißt, Grad 0 wäre noch möglich, aber dann wäre das Polynom ja konstant. Und ein konstantes Polynom, das 0 als Nullstelle hat, fällt mir nicht ein. Das einzige wäre das Nullpolynom und das ist ja schon raus. Also brauchen wir anscheinend mindestens Grad 1 und x wäre dann ein Beispiel dafür. Ich könnte auch noch andere sagen, sowas wie 2x oder minus 5x, aber x ist schön einfach. Und jetzt können wir diese Idee mit dem Teilen mit Rest nochmal machen aus dem Beweis. Ich nehme jetzt also irgendein Polynom aus J her, nenne es Q, und teile das jetzt mit Rest durch meinen Kandidaten x, also dieses Polynom mit möglichst kleinem Grad aus dem Ideal J. Möglichst kleiner Grad mit der Einschränkung, nicht das Nullpolynom zu sein. Also gucken wir, Teilen mit Rest heißt ja, ich suche mir Polynome s und t aus dem Polynomring, und zwar so, dass ich Q schreiben kann als s mal x plus t. Das heißt, ich teile Q mit Rest durch das Polynom x. Und die Einschränkung ist noch, dass der Grad von t echt kleiner sein soll als der Grad von x. Der Grad von x ist ja nur 1. Wenn der Grad von t echt kleiner ist, dann ist er also 0 oder minus unendlich. Das heißt, t ist ein konstantes Polynom. Und jetzt kann man verschieden argumentieren. Man könnte 0 einsetzen und dann sehen, dass t das Nullpolynom sein muss. Oder man kann argumentieren, wie in unserem Beweis. Wegen der Idealeigenschaften ist nämlich t das gleiche wie Q minus S mal X, wovon man sehen kann, dass es in J liegt. Das heißt, wenn man da 0 einsetzt, kommt 0 raus, also ist 0 eine Nullstelle von T, aber T ist konstant, also muss es das Nullpolynom sein. Und jetzt wissen wir, dass jedes Polynom aus Rx, was 0 als Nullstelle hat, sozusagen ein Vielfaches ist von dem Polynom x, mit dem wir angefangen haben, von dem wir uns überlegt haben, dass es da möglichst kleinen Grad hat. Oder man kann x ausklammern, so könnte man das auch sagen. Und meine kleine Aufgabe für Sie ist jetzt, das nochmal selber nachzuvollziehen, indem Sie auch wieder mit diesem Spezialfall anfangen, dass Ihr Ideal aus Polynomen besteht, die irgendeine feste Nullstelle haben. Ich habe jetzt 0 gewählt, aber Sie können sich ja auch irgendeine andere interessante Nullstelle überlegen. Und dann möchte ich Sie jetzt herausfordern, mal zu überlegen, wie sieht denn dann so ein Polynom von möglichst kleinem Grad aus, was das Ding als Nullstelle hat und nicht das Nullpolynom ist? Was fällt Ihnen da ein? Können Sie dann genau wie ich irgendwie argumentieren, dass dann alle Elemente aus dem Ideal ein Vielfaches davon sind? Und wie genau sieht das dann aus? Was fällt Ihnen dazu ein? Das wäre jetzt eine gute Anschlussaufgabe. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie Bescheid. Bis dann.